Baseball Camp ist eine großartige Möglichkeit, sich selber zu präsentieren, zu sehen, was jemand gelernt hat in dieser Woche, am Ende beim Turnier, wo ich gestern dabei sein konnte, euch in Action zu erleben. Und man kriegt viel zu sehen. Die Shirts der Originalteams, die Caps, die Aufstellung, das Line-Up, die Schläge, die Home Runs teilweise, die guten Catches, die guten Spielzüge, die Dynamik, die Leidenschaft. Vieles ist sichtbar geworden, gestern und schon in all den Tagen des Camps. Aber wir wissen auch, es gibt vieles, was nicht sichtbar ist, wo du vielleicht den Ball nicht getroffen hast, wo du nicht schnell genug an der Base warst, wo du immer und immer wieder versucht hast, den Ball zu treffen und es ist dir nicht gelungen. Manch einer hat die Tränen nicht gesehen, die du vergossen hast. Manch einer hat die Frustration nicht gesehen, die du hattest. Und darum ist es wichtig, dass neben all dem, was man sieht beim Baseballcamp und was großartig ist und für alle offensichtlich, dass man genauso und noch viel mehr auf das schaut, was man nicht sieht. Und darum ist der Bibelvers, den wir heute Morgen in das Zentrum stellen wollen, genau darauf gemünzt. Der ist aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, wo Gott eine ganz, ganz wichtige Sache sagt. Kurz und prägnant für jeden zu merken, der Mensch sieht auf das Äußere, aber Gott sieht auf das Herz. Der Gott, der uns und die ganze Welt und alles geschaffen hat, macht hier eine klare Aussage und Betonung. Er guckt nicht auf all das Äußere, worauf wir schnell gucken, sondern er guckt auf unser Herz, auf unseren Charakter, auf unsere Persönlichkeit, auf das, was uns innerlich ausmacht, was vielleicht nicht mal unsere Familie sieht, was vielleicht nicht mal irgendwer sieht, der uns gut kennt, was wir ganz häufig nur mit uns selber irgendwie ausmachen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut sich das Herz an. Und das war in einer ganz spannenden Phase gesagt worden, wo es darum ging, für das Volk Israel, worüber das Alte Testament handelt, einen neuen König zu bestimmen. Und Samuel, der quasi damit beauftragt war, dieses Casting vorzunehmen und zu schauen, wer wäre jetzt der geeignete König für das ganze Volk, der geht zu einer Familie, die hatte eine ganze Reihe an Söhnen. Und der stolze Vater Isai präsentiert dann nach und nach seine Söhne. Und schon der erste war eigentlich so gut geeignet, dass Samuel im Inneren wahrscheinlich schon dachte, wow, passt perfekt. Der ist groß, der ist stark, der macht was her, der kann was, der hat ein auftretendes wie geleckt, also für einen König super geeignet und wollte ihm schon quasi dann irgendwie den Zuschlag geben. Da hörte er Gottes Stimme nicht reden. Der war es also irgendwie nicht. Gut, Samuel wunderte sich ein bisschen. Okay, vielleicht ist irgendwas, was ich nicht weiß. Okay, dann der Nächste. Und der Nächste kam und wieder. Super geeignet, perfekt. Also Samuel hätte dem sofort den Zuschlag gegeben. Und wieder schwieg Gott. Und Samuel fragt dann, okay, hast du noch welche? Ja, Isai hatte noch ein paar Söhne. Und dann kam und kam und kam Sohn nach Sohn nach Sohn. Und immer sah es gut aus. Und immer wäre es aus einer menschlichen Perspektive heraus irgendwie eine gute Nominierung gewesen. Eine gute Person. Aber Gott sagte, nein, 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 nein. Und ganz am Ende fragt Samuel, hast du vielleicht noch irgendwo einen Sohn? Ja, einen hätte ich noch, aber der ist gar nicht hier, weil ich eh nicht dachte, dass der irgendwie eine Chance hat, sagt der Vater. Der ist da draußen, der hütet da die Schafe, der heißt David. Und dann sagt Samuel, dann bitte den David mal her. Und am Ende wurde dieser David König des ganzen Volkes. Man hat es ihm nicht angesehen, er machte längst nicht so viel her, aber es wird beschrieben von David, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Es kam aufs Herz an. Und da fällt dann dieser Satz bei dieser Auswahl: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wenn Gott jetzt ein Baseball-Team zusammenstellen müsste, würde uns beauftragen, sucht mir das beste Baseball-Team zusammen. Dann hätte jeder von uns bestimmt ein paar Leute im Kopf, die in der letzten Woche irgendwie grandios waren, die am schnellsten gelaufen sind, die am härtesten geschlagen haben, die am schnellsten waren, die irgendwie gut performt haben beim Spiel, vielleicht die gestern auch das Turnier gewonnen haben. Wir hätten eine ganze Reihe an Kriterien im Kopf, wo wir sagen würden, okay Gott, hier ist unser All-Star-Team, das sind die Besten der Besten, die das Camp hervorbringen kann. Und dann stellt sich die Frage, sind das die Kriterien, nach denen Gott auch auswählen würde? Wenn wir wissen, ihm kommt es mehr auf das Herz an als auf das Äußere. Wer hat seinen Mitspieler getröstet, als der mal daneben geschlagen hat? Wer hat auch dann nicht unfair gespielt, als er verloren hat? Wer konnte sich entschuldigen bei einem Mitspieler oder einem Gegner, wenn man was Falsches getan hat oder was Falsches gesagt hat? Wer hat auch den Gegner mit angefeuert und konnte sich ernsthaft auch über den Gegner mitfreuen, wenn denen gute Aktionen gelungen sind? Das sind Herzensfragen. Das ist das, was dann keiner sieht. Und weil uns das im Leben, und das ist nicht nur im Baseballcamp so, Baseballcamp ist eine Woche und ist eine super Gelegenheit, um das mal zu erfahren und zu erleben. Aber ganz, ganz häufig im Leben geht es uns so, dass wir nach außen hin versuchen, gut dazustehen und innerlich verzweifelt sind, unzufrieden mit uns selber, mit all dem so strugglen, was uns irgendwie Probleme macht. Und dann haben wir, und das dürften die Erwachsenen hier im Raum mir bestätigen, über die Jahre einen Trick uns angewöhnt, indem man dann tief in die Trickkiste seines Lebens greift und etwas hervorholt, eine Maske. Eine Maske, die nach außen hin sozusagen gestaltbar ist. Ne, man kann sich dann einen bestimmten Anschein geben, man kann gut aussehen, auch wenn dahinter irgendwo die Unsicherheit ist. Man spielt jemanden, den man gar nicht ist. Und das sieht dann irgendwie schon ein bisschen komisch aus, wenn man mit so einer Maske rumläuft. Aber das Tückische ist, wir gewöhnen uns dann daran, so eine Maske im Alltag zu tragen und jemanden darzustellen, den wir gar nicht sind. Und wenn uns das nicht gefällt, was wir da auf der Maske haben, die ist ja vorne weiß, dann greifen wir nochmal tief in die Trickkiste und haben dann ein bisschen Make-up. Und haben dann so einen Pinsel. Und mit diesem Pinsel, da fangen wir dann an, an unserer Maske zu basteln. Und sie dann ein bisschen schöner noch zu machen. Und ein bisschen angenehmer. Und wir achten darauf, was kommt beim anderen richtig gut an. Das kann Schönheit sein, indem wir uns physisch schöner machen, anpinseln. Und das ist ja längst nicht mehr nur ein Thema der Mädels. Das kann aber auch sein, dass du schon in der Grundschule gemerkt hast, wenn du den Clown spielst, dann lachen andere und dann finden die mich irgendwie toller. Also bin ich dann immer der Clown. Und manche, die schon in der Grundschule der Clown waren, die sind hinterher im Arbeitsleben und im Büro plötzlich dann immer noch der Clown. Weil sie diese Maske für sich entdeckt haben, deshalb, die tragen die Clownsmaske. Und andere, die merken, ey, wenn ich irgendwie der Schlaue bin, wenn ich immer auf alle Fragen eine Antwort habe, wenn ich der bin, den alle fragen, wenn es um irgendwas, um Wissen geht, dann bin ich angenommen, dann bin ich akzeptiert, dann bin ich wertgeschätzt. Und die haben sich angewöhnt, so eine Akademikermaske zu tragen. Und dann sind die immer die Schlauen und immer die Streber. Und das geht im Erwachsenenalter so weiter. Und dann sind die im Büro immer noch diejenigen, die dann mit der Maske rumlaufen. Und manche gibt es, denen reicht dann nicht nur eine Maske, die haben dann sogar noch eine zweite. Und je nachdem, was gebraucht wird, tragen sie einmal die eine Maske oder wenn sie in einem anderen Umfeld sind, tragen sie die andere. Oder sie haben 4, 5, 6 verschiedene Masken und sie sind dann immer so, wie das Umfeld sie gerne hätte. Und so ein Verhalten geht zu Lasten des Herzens, der Ehrlichkeit, der Authentizität. Weil das ist zwar schön, möglicherweise nett angemalt, nett bepinselt, es macht nach außen was her. Problem ist nur, es ist nicht echt. Und tief im Innern wissen wir, dass es nicht echt ist. Wir machen den anderen was vor. Und das Einzige, was hilft, ist diese Maske, die von außen so glänzt, so schön ist, irgendwann mal zu drehen und dahinter zu schauen. Und darüber erschrecken viele, weil das ist dann plötzlich nicht mehr glatt poliert. Das ist rau, das ist eckig, das ist vielleicht dreckig. Da gibt es Dinge in unserem Leben, die uns wehtun, die uns schwerfallen, die keiner wissen sollte. Und das möchten wir häufig nicht sehen. Und deshalb gehen wir ganz schnell wieder in die schöne Fassade. Aber Gott ist an unserem Herz interessiert und er ermutigt uns dazu, die Maske, die wir tragen, umzudrehen und das Innere anzugehen. Und weil wir selber unser Herz nicht verändern können, haben wir diese großartige Möglichkeit, dieses Herz Gott hinzuhalten und zu sagen, Herr, verändere du mein Herz. Denn die wahre Veränderung kommt von innen. Wenn wir innerlich verändert sind, dann verändern sich auch unser Umfeld, unsere Lebensumstände, die Beziehungen zu anderen Menschen. Nur das beginnt im Inneren. Und für dieses Herz, für dieses Innere, bist du genauso verantwortlich wie für das Äußere, für das Muskeltraining, für das Sportliche, für die Kleidung, die du trägst und alles andere. Wir müssen uns zuerst um unser Herz kümmern und diesen Blick zulassen auf das Innere, auch wenn es weh tut, auch wenn es schmerzvoll ist. Und David, über den der Vers gesagt wurde, hat genau das erlebt. Er war absolut kein Mann ohne Fehler. Er hat Fehlentscheidungen getroffen, er hat vieles gemacht, was auch falsch war. Das heißt, das ist für Gott kein Kriterium, dass uns Fehler passieren. Aber Gott möchte mit uns durchs Leben gehen, indem wir die Fehler zulassen und immer wieder zu ihm kommen dürfen und sagen, Herr, verändere du mich jeden Tag neu. Und ich habe wieder den Fehler gemacht und ich darf bei dir verändert werden. Und dann brauche ich irgendwann auch keine Masken mehr tragen, weil ich dann ehrlich bin. Vor mir selber, vor Gott, aber auch vor anderen. Und dafür möchte ich jetzt mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Vater im Himmel, du hast uns wunderbar geschaffen und dafür sind wir dankbar. Und wir bitten dich, dass wir die Masken, die wir in unserem Leben tragen, dass wir die ablegen können. Dass wir das Innere zulassen, dass wir unser Herz dir geben. Und wenn wir das noch nie getan haben, dann ist jetzt so eine Gelegenheit, eine Möglichkeit dazu, unser Herz dir hinzuhalten, dir zu geben und dich einzuladen, dass du Veränderung in unserem Leben schenkst und dass du uns heil machst, rein machst, dass du Beziehung wiederherstellst zu dir und zu anderen. Und wir bitten dich für alles, was in unserem Leben vielleicht irgendwo unrund ist, was vielleicht dreckig geworden ist, wo wir selber uns für schämen, dass es so ist, dass du das heilst und dass du das wegnimmst. Und wir loben und preisen dich, dass du ein großer Gott bist, der so viel Tolles für uns bereithält. Amen.